Ich finde das sehr, sehr spannend, dass die Gastroenterologie und die Psychiatrie hier gemeinsam sitzen, weil das signalisiert ja auch, dass wir eigentlich im Endeffekt einen Gesamtorganismus haben und einen gemeinsamen Körper und alles ineinander geht. Was ich bestätigen kann jetzt aus meiner Praxissicht ist, dass ich viele Patienten habe, diabetische Frauen vor allen Dingen, die übergewichtig sind, und wenn man die endlich mal dazu bringt, dass sie ihren Zuckerkonsum reduzieren für 2-3 Tage, dann sagen diese Menschen, mir geht es viel besser, meine Depression ist weg. Das heißt, ich glaube, dass wir da ganz eng zusammenarbeiten müssen auch, ja, in der Ernährung, und ich glaube nicht, dass die Ernährung erst irgendwo ansetzen sollte. Also mein Gefühl ist, dass wir mit der Ernährung beginnen sollten, dass wir alle uns ein bisschen an der Nase nehmen sollten, und das Erste, wenn wir sehen, dass jemand im Endeffekt depressiv wird, und es sind ja viele Patienten, dass wir im Endeffekt von Anfang an schauen, dass wir über die Ernährung schauen, ob wir ihn besser bekommen, dass wir auch da wiederum eine gute Ernährungsberatung haben und dass man dann interaktiv letztendlich, ja, mit der Unterstützung einer medikamentösen Therapie, aber ich glaube, die Ernährung ist etwas Gleichwertiges, eine gesunde Ernährung.
Vielleicht ein Wort dazu, ja, das ist durchaus mein Anliegen. Ich würde es sehr begrüßen, wenn wir in der Medizin hier intensiver zusammenarbeiten könnten. Ich bin sehr froh, das war ein kleiner Vorschlag, dass wir das einmal gemeinsam machen. Ich bin sehr froh über diesen Vorschlag gewesen, weil ich glaube, das ist genau der Ansatz, den wir mehr brauchen. Viele meiner Patienten, denen es nicht gut geht, sind oft sehr interessiert daran, lieber mal eine Ernährungsumstellung zu machen oder eine Anpassung, weil viele ja keine Medikamente, es greift immer mehr um sich, machen wollen. Ich sage sehr oft, das wird jetzt nicht reichen, aber additiv oder Patienten, die schon behandelt wurden, wo ich eben sagen kann, eine Unterstützung in der Richtung kann etwas bringen. Die Lebensqualität kann man ja deutlich verbessern. Ich glaube, wir brauchen auch hier eine bessere Kooperation. Muss ich auch sagen, ich habe ein paar Diätologinnen, mit denen ich zusammenarbeite. Ich würde mir hier auch eine intensivere Zusammenarbeit wünschen, weil die machen extrem gute Arbeit.
So, jetzt zu den Fragen. Wer möchte uns etwas fragen? Gibt es Fragen?
Danke. Ich hätte eine Frage dazu, und zwar in Bezug auf Probiotika. Es hat ja vorher kurz angeklungen, dass die Supplementierung von Probiotika natürlich eine positive Auswirkung aufs Mikrobiom, auf die Darmbakterien hat. Dementsprechend Ihre Einschätzung zur aktuellen Studienlage rund um Probiotika und vor allem aufgrund der Vielfalt, die mittlerweile produziert wird, dieser spezifischen Probiotika-Mittel, was dann vielleicht wirklich sinnhafter ist, weil ich denke zum Beispiel, dass ein Stamm mit, also 10 Stämme, doch dennoch positiver sich auswirken als nur 6 Stämme, wenn sie relativ ähnlich sind. Danke.
6 Bakterienstämme. Ja, ja, ja. Na, nur, dass ich nichts missverstehe. Also, ja, es gibt Studien, was Probiotika anbelangt, aber sie sind sehr unterschiedlich bewertet. Ich habe eben aus diesem Grund auch gesagt, ganze Nahrungsergänzungsmittel. Es gibt Unmengen von Leuten, die Vitaminpräparate nehmen. Ja, ich sage immer, das ist wunderbar für die Verkäufer und die Produzenten. Wenn Probiotika in einer bestimmten Situation, was wir ja schon gemacht haben, unter antibiotischer Behandlung hier Versuche gemacht haben, aber es ist meines Erachtens ein völliger Irrglaube anzunehmen, man kann langfristig hier alle Arten von Supplementen nehmen und eine gesunde Ernährung ersetzen, weil sie viel zu komplex funktioniert. Ja? Aber grundsätzlich, wie gesagt, die Studienlage ist unterschiedlich. Ja, es gibt solche und solche, aber es wird kritisch gesehen und Supplemente, die üblichen, also Vitamin, Spurenelemente und dergleichen, wirklich bei nachgewiesenem Mangel. Ja.
Ich möchte nur dazu kurz sagen, es gibt ja im November, in der 3. Novemberwoche, jetzt habe ich es wieder, 25. oder 26. November, gibt es ja einen ganzen Abend über Mikrobiom, sicher extrem spannend, da redet der Fachmann der Mikrobiomforschung oder der Ludwig Kramer, der Professor Ludwig Kramer und auch Professor Rheinberger von der Klinik, die eben über Mikrobiom und Fettleber und Mikrobiomveränderungen, und da kommt dieses Thema, ich kenne den Vortrag ein bisschen, ich habe das deswegen auch bewusst ausgelassen, wird genau auf dieses Thema besprochen, welche Probiotika, Präbiotika, weil es sind ja fermentiert, es sind ja Präbiotika, wie die Stämme zusammengestellt sind, was bringt, was für die Adipositas verantwortlich ist. Das ist, würde ich Sie auf diese Vortragsserie dann verweisen. Bitte, Sie wollten was fragen in der ersten Reihe.
Was ist Ihre Meinung zur ketogenen Diät? Das ist ja momentan ein bisschen in aller Munde, das ist ein bisschen ein, so wie vegane Kost, ist es momentan ein bisschen ein Trend. Haben Sie damit Erfahrungen gemacht?
Das ist, glaube ich, schlecht.
Ketogen ist gleich Fleisch, ist gleich interimistisch, schwere Adipositas, kann man ja alles besprechen. Wenn Sie, also ich bin Ernährungsmedizinerin, wenn Sie langfristig das planen, Atkinson ist am Hirn- und Herzinfarkt gestorben, der Erfinder. Ist eine Belastung für den gesamten Organismus wegen der, also immer mal Gichtporinsäuren und dergleichen und Kohlenhydrate, Komplexe, großartig. Interimistisch, Ausnahmen, es gibt für alles eine Ausnahme. Selbstverständlich bei schwerer Adipose, das kann man ziemlich erfolgreich intramistisches machen, aber man muss sehr vorsichtig sein. Das Erste, was ich dann gesehen habe, war sofort der Anstieg der Harnsäure. Na, großartig, ja. Also, ja.
Weitere Fragen? Ich habe, glaube ich, da. Oder? Bitte.
Ich habe eine Frage. Sie haben gesagt, bei einem kompletten Verzicht von Gluten entsteht ein Risiko für gewisse Nährstoffe, dass man da zu wenig bekommt. Und Sie haben Vitamin B12 erwähnt. Jetzt frage ich mich, warum ist es deswegen, weil die Studien aus Ländern stammen, wo Getreide angereichert wird mit Vitamin B12? Oder was ist dann der Grund?
Ich kann es Ihnen nicht beantworten. Ich bin jetzt keine Ernährungswissenschaftlerin. Ja, ich kann es Ihnen jetzt wirklich gerade, ich müsste darüber nachdenken. Aber es wird vielleicht jemanden geben, der das näher, weißt du dazu mehr? Ich kann es Ihnen wirklich jetzt, ja, von Anreicherung, ich weiß es wirklich nicht.
Sehr praktische Frage. Sie haben beim Reizdarmsyndrom den H2-Atentest angeführt. Was sagt uns der aus, wie spezifisch ist der und wo wird der angeboten und gibt es da bereits eine Finanzierung über die Kostenträger?
Also die Kostenfinanzierung in Wien ist so, dass es die kleinen Kassen zahlen. Also BVA, KFA, gewerbliche Wirtschaft, können das einreichen und sonst wird es in den Ambulanzen der Krankenhäuser gratis angeboten, die anderen machen es kostenpflichtig. Prinzipiell sind die Laktose, also die H2-Tests dafür da, um Unverträglichkeiten von Zuckern zu testen. Das heißt, wir können einerseits eben Laktose testen, Fructose, wir können aber auch Transitzeiten messen. Also bei der Obstipation zum Beispiel, wir können beim Bacterial Overgrowth können wir Glukose testen. Also es gibt verschiedene Anwendungsbereiche und es wird in Wien, glaube ich, zahlreich angeboten in allen Bereichen. Auch die Allergieambulatorien bieten an und ich glaube, dass es in der Basisdiagnostik ein wichtiger Pfeiler ist. Der Laktosetest wird von den Labus auch als Bluttest angeboten. Das erachte ich als nicht so besonders sinnvoll, was auch eigentlich invasiv ist mit den Blutabnahmen, aber die Tests an sich werden mit einer gewissen Menge an Zuckern dann gemessen. Wir verwenden bei der Fructose 25 Gramm, bei der Laktose 50 Gramm und je nach Wunsch eben Glucose, man kann auch andere Unverträglichkeiten nachweisen. Natürlich wäre das wunderbar, ich bin viel in die Krankenkassenverhandlungen involviert bei den Gastroenterologen. Es schaut nicht so aus, als ob wir das hineinbekommen, aber wir können es versuchen. Mir wäre alles recht, was die Krankenkassen zahlt. Ich denke, der Patient hat bei der Laktoseintoleranz das gleiche Recht zur Finanzierung wie bei beim Lungenröntgen. Ja, das ist ein Krankheitsbild, aber das ist meine Meinung. Gut, dann, wenn keine weiteren Fragen, bitte.
Ich hätte eine Frage zu antiinflammatorischen Nahrungsmitteln oder Nahrungsergänzungsmitteln, weil ich da schon öfters Verschiedenes gehört habe, dass es angeblich wissenschaftliche Belege gibt, dass bestimmte Gewürze wie zum Beispiel Kurkuma oder so antiinflammatorisch wirken soll, ob es da irgendeine Datenlage gibt.
Also prinzipiell ist das richtig, es gibt antioxidative Substanzen, da gehört Kumarin dazu. Ja. Kurkuma, das ist sicher eine Anti, also von den Studien her inflammatorische Substanz. Da gibt es ein paar andere auch. Ja. Ich glaube, dass die wissenschaftlichen Daten da im Ding sind. Es gibt sicher die ein oder andere wissenschaftliche Arbeit, die darauf hindeutet, dass es antiinflammatorisch wirkt. Und es wird ja auch oft empfohlen, beim Reizdarmsyndrom Kurkuma dazuzunehmen. Das ist sicher kein Fehler.
Wäre ein gutes Beispiel. Es gibt also zahlreiche antioxidativ wirksame Pflanzen. Der Vorteil dabei ist, dass sie, also inklusive Kurkuma jetzt, der Vorteil ist, alles, was sie in dieser Form zu sich nehmen, kann nicht überdosiert werden. Vielleicht wird ihnen schlecht auf Kurkuma, wenn es zu viel ist. Ja? Aber sie können sich nicht intoxikieren in der Regel. Und das, was wir gesehen haben, wozu es auch Studien gibt, dass ein Überschuss an Antioxidantien letztendlich den Krebs fördern kann. Es gibt Studien, die dazu abgebrochen wurden. Also ja, warum denn nicht, wenn es ordentlich und sauber ist, aber eben im natürlichen Bereich, im pflanzlichen Bereich. Das wäre die Voraussetzung.
Ich danke Ihnen für Ihr Dasein und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.